Bei so einem Gottesdienst wie heute ist es immer so die Frage, wie kriegt man das hin? Machen wir einen Gottesdienst so aus einem Guss, wo so alles irgendwie zusammenpasst? Alles dreht sich um Benny, Abschied, Teamkreis oder machen wir einfach so einen bunten Mix? Wir haben uns für den bunten Mix entschieden. Es kommen sowieso ganz verschiedene Dinge zusammen. Nicht für jeden von euch ist das zentral, dass Benny heute in Anführungszeichen seinen Hut nimmt. Schön, dass er heute mit Hut gekommen ist. Wir bringen alle unser eigenes Ding mit. Ich musste gerade daran denken, als wir das Kinderlied gesungen haben. Das Lied ist von Daniel Kallauch. Sein kleiner Bruder war vor genau 40 Jahren mein Trauzeuge. Und also wir haben gerade unseren 40. Hochzeitstag und haben dann so ein bisschen zurückgedacht, so wie wir da saßen im Standesamt, improvisiert in Katzenellenbogen. Es war ein Tag fast so warm wie heute und weil das ein improvisiertes Büro gewesen ist, saß uns der Standesbeamte gegenüber und hat so seine Füße so unter den Schreibtisch vorgestellt und was man so unter seinen Füßen gesehen, zwischen Schuh und Hose gesehen hat, waren seine langen Unterhosen, mit denen er da saß. Und wir haben die ganze Zeit mit dem Lachen gekämpft, während wir dann da saßen und irgendwie ernst sein mussten, weil man heiratet ja irgendwie doch nur nicht so oft und es sollte doch irgendwie würdevoll sein. Also wir saßen die ganze Zeit da und mussten uns das Lachen verkneifen. Ja, also jeder bringt so seine eigenen Sachen mit für heute, seine eigenen Gedanken, Ideen. Und den Akzent, den ich jetzt mit der Predigt setze, der geht allerdings in eine ganz andere Richtung, nicht nur funny. Es geht um schöner Scheitern. Schöner Scheitern. Ich schreibe. Das ist mein Job. Also, wenn ich nicht gerade als Pastor arbeite. Und ich schreibe Bücher als Ghostwriter und Autor. Ich arbeite als freier Lektor und so für verschiedene Verlage. Und verfasse auch regelmäßig journalistische Beiträge. Bevor ich so einen Beitrag abgebe, kläre ich das meistens inhaltlich ab. Ich habe da relativ große Freiheit, aber da kommt so eine kurze Mail an die Chefredakteurin. Hey, mir schwebt so das und das vor. Könntest du dir das vorstellen? Und meistens kommt einfach ein kurzes, yo, go for it, kann ich mir vorstellen, ist prima. Vor 3 Jahren habe ich Rebecca geschrieben und habe gesagt, Rebecca, ich würde gerne etwas schreiben über das Thema Pastor und Alkohol, das verheimlichte Problem. Okay? Dann kam die Antwort etwas zögerlich. Dann war die Antwort nämlich, gibt es dazu denn irgendwelche Studien? Ich fände es nicht so toll, jetzt quasi den Pastoren was ins Stammbuch zu schreiben. Das kommt nicht gut. Und ich habe ihr dann geantwortet und habe gesagt, weißt du, ich wollte gar nichts über andere schreiben, ich wollte von mir erzählen. Und da war es so die Situation, dass sie gesagt hat, oh, das ist was anderes, aber willst du das wirklich? Nein, ich wollte es nicht. Aber ich hatte den Eindruck, dass es dran war. Also habe ich losgeschrieben. Artikel geht so los, stellen Sie sich einmal vor, Sie sitzen im Gottesdienst. Während der Predigt erzählt Ihr Pastor etwas von Sucht und Abhängigkeit. Davon, dass in Deutschland 3 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren eine sogenannte alkoholbezogene Störung haben. Also aus den verschiedensten Gründen und in sehr unterschiedlicher Weise deutlich zu viel trinken. Innerhalb dieser Altersgruppe wären das fast 6% der Bevölkerung. Unauffällig schauen Sie sich jetzt im Raum um, ob es auch hier welche gibt. Von den 100 Gottesdienstbesuchern könnten es immerhin 5 betreffen. Ja, bei uns sind es nur 3. Oder ist das eher ein Problem von Menschen außerhalb der Kirche? Natürlich nicht. Und es ist nicht mal ausschließlich ein Problem der Besucher. Es betrifft auch Pastoren und Missionarinnen, Älteste und Diakone. Woher ich das weiß? Ich bin einer davon. Das war mein Einstieg. Und ausgerechnet dieser Text gehört zu meinen meistgelesenen. Etliche Tausend haben ihn angeschaut. Und ich habe viele Reaktionen darauf bekommen. Und als ich den Artikel damals geschrieben habe, hat aber eigentlich nichts gepasst. Ich war an mir und meinem eigenen Anspruch gescheitert. An diesem Anspruch, so verhält man sich als Christ. Also, wenn ihr jetzt zurückrechnet, wie lange bin ich hier in der Gemeinde? Knapp 5 Jahre. Dann betrifft das meinen Einstieg hier in der Gemeinde. Das ist betrifft meine Zeit noch in der FEG und es betrifft meinen Einstieg auch hier in der Gemeinde. Ich konnte damals nicht im Rückblick erzählen. Also, ist ja immer schön, wenn man so erzählt. Also, damals war ich gebunden, aber der Herr hat Großes getan und inzwischen, ihr wisst, wie man das macht und wie das normalerweise klingt. Halleluja, Gott hat mich frei gemacht. Ich will das nicht schlecht machen und nicht lächerlich machen, aber ich konnte es halt nicht sagen. Ich wäre lieber mit einer Erfolgsmeldung an die Öffentlichkeit gegangen und hätte in aller Demut verkündet, wie hier die Besucherzahlen explodiert sind, wie sich mein Leben verändert hat, wie alles anders geworden ist. War nicht. Dazu kam, dass ich meinen Leserinnen und Lesern damals noch gesagt habe, eigentlich seid ihr Teil des Problems und nicht der Lösung. Weil Gemeinde versteht sich so gerne als Problemlöser. Also dieses, wir bieten doch hier den Raum, dass du frei werden kannst und dich öffnen kannst. Ja, aber in Gemeinden werden meistens nur gelöste Probleme thematisiert. Von daher passte das gar nicht so gut für mich. Wirklich scheitern darf man nicht. Gut, dass das hier anders ist. Deshalb spreche ich gern mit euch übers schöne Scheitern. Wir sind ja unter uns. Ich hole mir mit meiner Predigt Beistand bei einer biblischen Person, die ihr wahrscheinlich nicht direkt mit Scheitern in Verbindung bringen würdet. Paulus. Der schreibt nämlich in 2. Korinther 12 an diese Gemeinde in Korinth. Wenn ich mich loben wollte, dann würde ich mich damit nicht zum Narren machen. Denn ich würde einfach nur die Wahrheit sagen. Hört sich schon mal... Ja, also ich würde es nicht so sagen. Aber okay, Paulus. Ich verzichte aber darauf, denn man soll mich nur nach dem beurteilen, was man direkt von mir sieht und hört. Auch wenn diese Offenbarungen wirklich außergewöhnlich sind. Aber damit ich mir nichts darauf einbilde, ließ Gott in meinen Körper mit einem Stachel durchbohren. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. 3-mal habe ich deswegen zum Herrn gebetet, dass er ihn wegnimmt. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Denn meine Kraft kommt gerade in den Schwachen voll zur Geltung. Ich will also gerne stolz auf meine Schwäche sein. Dann kann sich an mir die Kraft von Christus zeigen. Schöner Schein. Damit geht es bei mir los. Schöner Schein. Ich könnte jetzt behaupten, Gemeinde wäre eine Gemeinschaft der Scheinheiligen. Nicht der Heiligen, aber das wird dieser Gemeinde und das wird den Gemeinden, die ich kennengelernt habe, nicht gerecht. Natürlich gibt es Einzelne, wo man sagt so, okay, oh, für dich müsste man den Begriff Heuchler erst erfinden, aber das ist die Ausnahme, nicht die Regel. In den meisten Gemeinden und hier, Mensch, ihr seid coole Typen, hingegebene Christen, liebevolle Menschen. Und wie Paulus können viele von sich sagen, ich würde einfach nur die Wahrheit sagen, wenn man so von seinen Erfolgen und seinem Glauben erzählt. Hey, wir erleben das, wovon die Bibel spricht. Dass wir neuen Sinn für unser Leben finden, dass Dinge in Ordnung kommen, dass Beziehungen heil werden, dass wir tiefe Freude erfahren und dass Gott spürbar da ist. Nur während ich das erfahre, stellen sich auch so Störgefühle ein. Dann meldet sich die leise Stimme in mir, die flüstert, das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Das ist doch nicht alles. Mir geht es nur nicht darum, den GÜV zu gründen, also den Gemeindeüberwachungsverein, der so neben dem TÜV steht und anfängt, der Gemeinde irgendwie den Stempel aufzudrücken, hier geprüft, bestätigt und ihr seid safe, bloß nicht. Es geht mir eher darum, dass fromme Strukturen etwas unterstützen, das in der Psychologie Imposter-Syndrom genannt wird, das Hochstapler-Syndrom. Was meine ich damit? Na, ganz einfach. Gott bietet allen Menschen Frieden und echte Freiheit an. Stimmt das? Ja, würde ich auch sagen. Also, wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Zum Abschied schenke ich euch Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Nicht wie die Welt ihn schenkt, sondern echten Frieden. Wenn du nun diesen Frieden und diese Freiheit nicht komplett erfährst, an wem liegt das? An Gott oder an dir? An der Situation. Das ist die diplomatische Antwort. Gefühlt an mir. Also ich werde mich nicht vor Gott stellen und sagen, hey, du bist schuld. Redest du darüber mit anderen in der Gemeinde, die das erfahren, die das scheinbar erfahren, oder eher nicht? Eher nicht, oder? Stattdessen hält man doch schnell die Fassade aufrecht. So dieses, ich tue mal so, als ob, weil bei den anderen klappt es irgendwie. Ich bin irgendwie der Einzige, wo es klemmt, wo es nicht so hinhaut. Der Einzige, der im Glaubensleben irgendwie scheitert. Und man fühlt sich wie ein Betrüger. Willkommen beim Hochstapler-Syndrom, willkommen beim Imposter-Syndrom. Spannenderweise wird dieses Gefühl in der Bibel auch immer mal wieder thematisiert und immer wieder bei Typen, die wir damit so gar nicht in Verbindung bringen würden. Jesaja, großer Prophet im Alten Testament. Also wer mal eben Jesaja durchgelesen hat, diese 66 ewig langen Kapitel und vieles, was der Mann so sagt, sagt, wow, also egal wie man dazu steht, ein Fels in der Brandung, toller Typ. Und der sagt, der Herr hat mich in seinen Dienst gerufen, als ich noch im Mutterleib war. Schon im Schoß meiner Mutter hat er mir meinen Namen gegeben. Und direkt danach kommt, ich aber sage, ich habe mich vergeblich bemüht, für nichts und wieder nichts meine Kraft vertan. Herr, ruf doch jemand anderen und nicht mich. Ich bring's nicht, ich kann's nicht, ich schaff's nicht. Auf Deutsch, ich bin gescheitert. Wahrscheinlich wäre uns, wie gesagt, Jesaja nicht als erstes eingefallen, wenn wir an biblische Versager denken. Aber so fühlt es sich an für ihn. Bei mir lag die Sache völlig anders. Ich hatte ein Alkoholproblem. Also eines der Probleme, die Christen am liebsten vorher haben. Auf die man zurückguckt und sagt, das ist bitte alles nur nicht aktuell. Und in meinem, ich habe vor einer Weile, ich hatte es euch ja auch erzählt, so dieses Buch hier geschrieben, wenn man scheitert. Nicht über mich, sondern über andere. Und es war mir sehr schnell klar, wenn ich da drin so ein Dutzend Lebensgeschichten habe von Menschen, die gescheitert sind, dann käme ich mir vor wie ein Heuchler, wenn meine Lebensgeschichte nicht dabei ist. Nicht, weil ich da unbedingt unter diesem Kapitel, unter diesem Titel mit am Start sein muss, sondern wie gesagt, ich wäre mir komisch vorgekommen. So auf der Metaebene. Andere scheitern zwar und von mir sage ich nichts, also denkst du, bei mir ist alles in Ordnung. Deswegen ist da auch meine Story mit dabei. Und ich schreibe dann, damals, die ganze Zeit über, quälte mich der Gedanke, dass ich Christ war und sogar öffentlich damit in Erscheinung trat. Ich fühlte mich als erbärmlicher Heuchler. Wen der Sohn frei macht, den macht er wirklich frei, las ich in der Bibel. Und dann schaute ich in den Spiegel und hätte kotzen können. Wenn die anderen wüssten, wie ich wirklich bin, dann würden sie mich verachten, und zwar völlig zu Recht. Das bildete ich mir ein. Ich verachtete mich jedenfalls zutiefst. Denn typisch für mein Bild von Gott und seiner Gemeinde war es, anderen gern und aus vollem Herzen Vergebung und Gnade zuzusprechen und dasselbe für mich in Frage zu stellen. Das letzte ist der Punkt, auf den es mir hier ankommt. Unser Miteinander als Christen ist nur schöner Schein, wenn die Gnade nur für die gilt, die noch nicht mit Jesus leben. Und für uns, die wir hier zusammen sind, ist das Ganze so ein Punkt von, entweder du hast es erlebt oder du gehörst halt irgendwie nicht hierher. Was ein Quatsch. Versteh mich nicht falsch. Es geht mir nicht darum, Schuld schön zu reden. Es geht auch nicht darum, sich mit Sucht abzufinden. Aber es geht darum, dass wir als Gemeinde nun mal Gemeinschaft der heiligen Sünder sind. Bleiben. Das ist so. Ob das real ist, das merkst du beim Austausch von Gebetsanliegen in vertrauter Runde. Ihr kennt so diese Hauskreissituation. Man kennt sich vielleicht schon seit Jahren. Und das heißt so, habt ihr ein Anliegen? Und dann wird auf den Tisch gelegt, oh, bei der Arbeit ist es gerade sehr stressig. Mein Ältester sucht schon eine Weile einen Ausbildungsplatz, betet dafür, dass er einen findet. Und das ist alles legitim und okay. Solange, wie es nicht unter den Tisch fällt, dass du sagen könntest, ich habe gestern Abend, habe es nicht ausgehalten und ich habe 2 Flaschen Wein getrunken und das waren 2 zu viel. Wenn ich das nicht sagen kann, ist doch was falsch. Schreckliches Scheitern. Was hat Paulus damit zu tun, mit den Versen, die ich eben vorher gelesen habe? Vielleicht sehr viel. Denn er schreibt ja da drin, damit ich mir nichts einbilde, ließ Gott meinen Körper mit einem Stachel durchbohren. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Aha, Paulus, du hattest also auch ein Problem. Was für eins denn? Spannend dann in die Kommentare zu gucken, weil man findet alles Mögliche. Paulus hatte ein Augenleiden. Deswegen unterschreibt er manchen Brief, dies unterschreibe ich eigenhändig mit großen Buchstaben. Oder so, Paulus litt an Epilepsie. Ja. Mag sein. Es gibt alle möglichen Vermutungen, wir wissen es einfach nicht. Arthrose, Epilepsie, irgendetwas, keine Ahnung. Dieser Stachel im Fleisch ist sowas wie eine Leerstelle, die jeder von uns beim Lesen auch mit seinem eigenen Problem füllen kann. Und sagen, ja, Paulus, du verstehst mich, ich verstehe dich. Und das tun wir automatisch. Warum gibt es aber Dinge, die ich mir hier nicht vorstellen kann? Bleiben wir doch mal beim Thema Alkohol. Könnt ihr euch vorstellen, dass Paulus Alkoholiker war? Moment, also natürlich, Paulus doch nicht. Das passt nicht. Ich weiß natürlich, dass Paulus ein Mensch ist, wie du und ich, aber irgendwie ist er doch so ein bisschen Superheiliger, oder? Nur so ein bisschen. Ja, Paulus redet dreimal im Superlativ von sich. Er sagt, ich bin der Erste unter den Sündern, ich bin der Unwürdigste unter den Aposteln und ich bin der Unwürdigste unter den Heiligen. Ich nehme ihn mal beim Wort. Das war so. Das sind keine Floskeln. Das ist schmerzhafte Realität, selbst für Paulus. Ich will ihm jetzt nicht im Nachhinein mein Problem, ich will ihm auch im Nachhinein kein Alkoholproblem andichten. Quatsch. Ich sage aber, das ist genauso möglich wie Epilepsie. Auch wenn es ein bisschen peinlicher ist. Sicher kennst du den Posterspruch oder den T-Shirt-Spruch. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Hört sich nett an. Das hört sich gut an. Und er gibt dem Hinfallen genauso wie dem anschließenden Aufstehen eine neue Normalität. Nur was ist, wenn nach dem Hinfallen kein selbstverständliches Aufstehen kommt? Wenn das schwierig wird. Eine meiner Schwestern hat MS. Nach der Diagnose damals kamen sehr viele liebe Leute aus der Gemeinde auf sie zu. Wie geht's dir? Wir beten für dich. Sie war hingefallen, also nicht aus eigener Schuld, aber sie lag halt. Und wie sollte es jetzt weitergehen? Jetzt musste doch das Aufstehen kommen, es musste doch irgendwie weitergehen, dann muss doch der positive Twist kommen. Nur der kam nicht. Und es wurde sehr, sehr anstrengend. Es wurde anstrengend für meine Schwester, die es nicht mehr ausgehalten hat, dass dann nach 6 und nach 8 und nach 12 Wochen die Leute immer noch kamen. Und, wie geht es dir heute? Wir beten doch für dich. Ihr hört so diesen Unterton von, an uns kann es ja nicht liegen. Und es wurde auch anstrengend für die Gemeinde. Die wussten gar nicht mehr, können, sollen wir noch fragen, wie gehen wir denn damit um, dass da jemand nicht heil wird? In diesen Gebäuden, wo Heil per se dazu gehört. Es war schwierig, sie hat die Gemeinde verlassen. Ich habe jahrelang als sogenannter hochfunktioneller Alkoholiker gelebt. Von meiner Frau konnte ich das nicht verstecken. Könnt ihr euch denken. Ansonsten wusste es fast niemand. Schon gar nicht in der Gemeinde. Als es aufflog, war ich unendlich dankbar für Freunde, die nicht gesagt haben, okay, Hauke, aufstehen, Krone richten, weitergehen, sondern für Freunde, die mich einfach getragen haben. Die einfach da waren, weil erstmal nicht mehr drin war. Scheitern passiert. Manchmal sind wir selber schuld, manchmal nicht. Manchmal ist ein Neustart möglich, manchmal nicht. Niemand ist gern dauerhaft krank. Niemand heiratet, um sich scheiden zu lassen. Niemand verliert gern seine Freunde, Kunden oder seinen Job. Niemand bekommt gern einen Korb, wenn er jemandem einen Antrag stellt. Niemand geht gern insolvent. Also man könnte die Liste endlos fortsetzen. Wir legen nicht los, um zu scheitern. Die meisten Menschen lieben diese Storys vom Tellerwäscher zum Millionär, wo so der Underdog irgendwie durchstartet und plötzlich, bang, wird der Held aus ihm oder aus ihr. Ein Scheitern verliert darin seine Endgültigkeit. Es wird zur Chance. Eine Rednerin hat mal den Absolventen von Harvard im Rückblick auf ihr eigenes Leben erzählt. Scheitern bedeutet, dass all das Unwichtige verschwindet. Ich war plötzlich frei, weil meine größten Befürchtungen Wirklichkeit geworden waren, aber ich immer noch am Leben war. Dieser Felsengrund, Rock Bottom, wurde die Basis, auf der ich mein Leben wieder aufgebaut habe. Die Frau, die das so gesagt hat, ist die erste Milliardärin, die mit dem Buch, das sie geschrieben hat und den anschließenden Verfilmungen 1 Milliarde verdient hat. Joanne K. Rowling mit Harry Potter. Das ist so der Rückblick aus der Erfolgsgeschichte. Von den anderen 197 Millionen, die das so nicht erlebt haben, hören wir nichts. Die werden ja auch nicht nach Harvard eingeladen, um eine Rede zu halten. Das gibt es alles. Es gibt auch spontane Heilungen und wunderbares Eingreifen Gottes. Das ist nichts, wo ich denke, kann doch gar nicht vorkommen. Aber wir kriegen keine Garantie dafür. Meine Behauptung. Und manches wird in diesem Leben einfach nicht mehr gut. Das hört sich schrecklich an, aber es ist Realität. Ja, das war das schreckliche Scheitern. Jetzt kommt das schöne Scheitern. Schönes Scheitern. Denn das Gute dabei ist, Scheitern ist nicht das Ende. Da kommt immer noch was. Schau dir Paulus an. Der sagt, 3-mal habe ich deswegen zum Herrn gebetet, dass er den Stachel wegnimmt. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung. Ich will also gern stolz auf meine Schwäche sein. Dann kann sich mir die Kraft von Christus zeigen. Sein Stachel, was immer es war, ist nicht verschwunden. Und Paulus, der hat sich kein Stück darüber gefreut. Er hat darum gebetet. Er hat gesagt, Gott, wir reden doch über so viel. Du hast so viel schon getan. Bitte hilf mir, bitte heil mich, bitte veränder da was. Und Gott hat es nicht gemacht. Und dann hat er es akzeptiert und festgestellt, dass Gott gerade dadurch zu seinem Ziel kommt. Dass andere ihn in seiner Schwäche sehen und dabei tatsächlich Gott entdecken. Also schau dir Paulus an, schau dir mich an. Also nicht, weil ich der große Held bin, aber weil mein Scheitern im Leben unterstreicht, was Jeremia mal so ausdrückt, Gottes Güte hört nicht auf. Sein Erbarmen hat noch kein Ende. Jeden Morgen erbarmt er sich von Neuem. Gott, deine Treue ist unfassbar groß. Das ist kein Posterspruch für die Wand, sondern das ist was für deinen und meinen Alltag. Für die Zeiten, wo es auch wirklich schief geht. Ich habe nie unter der Brücke gelegen, aber ich hatte ein Alkoholproblem. Irgendwann ist der Groschen bei mir gefallen und ich habe beschlossen, nichts mehr zu trinken. Das ist inzwischen über 3 Jahre her und ich bin dankbar, dass ich wirklich so aufhören konnte. Hey, das ist ein Geschenk. Ich habe gelernt, gnädiger mit anderen und gnädiger mit mir selbst zu sein in dieser Zeit. Weil ich weiß, wie es sich anfühlt, zu scheitern. Ich bin nicht heil, aber ich war schon lange nicht mehr so heil wie heute. Schau dich an. Schau dich an. Vielleicht ist das heute so gar nicht deine Predigt, weil bei dir das meiste rund läuft. Dann sag nicht, oh, das könnte auch wieder schlimmer kommen und so. Nein, dann freu dich. Freu dich doch. Das ist ein Geschenk. Aber sei dir klar darüber, dass es vielen nicht so geht. Und dass sie genauso wenig dafür können wie du, dafür, dass es dir gerade gut geht. Vielleicht denkst du jetzt aber auch, ey, das ist viel zu sehr meine Predigt. Mit Alkohol oder ohne, es gibt ja auch andere Themen. Dann lass dir einmal mehr sagen, dass Gott dich ansieht. Dass er seine Arme ausbreitet und sagt, mein liebes Kind. Und er meint dich, so wie du bist. Und nicht so, wie du sein solltest. Als Gemeinde haben wir es nicht in der Hand, ob Menschen hier wieder aufstehen, ihre Krone richten und weitergehen. Aber wir können das einüben, was Gemeinde ausmacht. Zusammen unterwegs sein. Nicht zulassen, dass Schuld, Scham und Selbsthass dem im Weg stehen. Dein Scheitern ist nicht nur Versagen, es ist Teil deines Lebens. Feiere es nicht, aber stehe dazu. Und du wirst merken, dass du Gott nicht mehr in Schwarz-Weiß siehst, sondern in Farbe. Dass du wieder du bist. Dass andere sich angenommen fühlen, weil sie in deiner Gegenwart einfach sein dürfen. Und dann lebt dein Leben mit Jesus mit einem fröhlichen Trotzdem. Amen.